Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu Knackduell. Ich glaube, es ist Nummer 14. Podcast, den ich einfach eigentlich in sehr unregelmäßigen Abständen meine Gedanken zu verschiedenen Themen preisgebe. Manchmal wird es monothematisch und manchmal ist es einfach mit Aktualitäten. Manchmal geht es zwei Monate, bis eine kommt und manchmal kommt auch drei Wochen eine. Genau, das, die Version, wie andere auch, jetzt auch gefilmt, damit man eben der vom Heuschnupfen beleidigten Stimme auch noch meine Fritten anschauen kann, wenn man das will. Vielleicht schaust du jetzt schon an oder vielleicht bist du den Podcast am Hören. Genau, ich filme es einfach, weil ich es jetzt eh über das Handy aufnehme und dann Tonspur rausnehme. Dann ist es sowohl auf YouTube als auch auf allen Podcast-Plattformen drauf. Genau, dann kann man da auch mein Wirbu anschauen. Ich weiß nicht, ob ich Fellow Wirbu Betroffene habe. Das ist jetzt nicht mega schlimm, aber ich habe, glaube insgesamt etwa mindestens 4. Und die, egal welche Frisur du nimmst, wenn man es eigentlich da, du kannst ganz kurz machen, dann geht es, oder ganz lang, dann geht es. Aber sobald du normale, ja, für den Schluss Zeichenfrisur machen willst, ist einfach die Wirbel. Ich probiere es seit 40 Jahre die Wirbel zu embracen und das immer noch nicht geschafft. Aber ich kann mir jetzt auch anschauen, auf YouTube. Das Thema von dem Podcast hier ist noch nicht ganz klar, eben, ob es jetzt monothematisch wird. Es gibt viel brennende Themen, es gibt natürlich nach wie vor sehr aktuelle Thema Israel, Palästina, Growing Antisemitism in Switzerland, wo ich vielleicht auch noch etwas dazu sagen würde, aber wo sonst die das jetzt zum ersten Mal hören, meine zwei letzten Podcasts habe ich diesem Thema gewidmet. Es gibt wieder viel Neues zu sagen und trotzdem habe ich dort schon vieles gesagt. Das ist The Struggle Israel oder The Struggle Israel 1 und 2, meine letzte Folge. Und das Mal gibt es ein Thema, wo mich einfach so auf einer Beobachtungsebene mega beschäftigt, schon immer, wo ich auch schon immer habe darüber reden und jetzt einfach wieder ein bisschen aktueller ist worden mit einem Beispiel, aber es gibt tausende, und zwar das Thema Idol. Ich weiß nicht, ob Vorbilder auch dort drin passen. Ich rede wirklich von Idol, ich rede von so Lichtgestalten, ich rede von Menschen, die berühmt sind und eine grosse Followerschaft haben. Ehrlich gesagt rede ich meistens von Typen, weil ich finde, es gibt nach wie vor viel zu wenig Nicht-Cis-Männer-Idol. Und allgemein werde ich in den nächsten Minuten sagen, wieso dass ich allgemein am Idol-Kult sehr kritisch gegenüberstehe. Aber auch einfach, ich glaube, bei weiblich oder weiblich gelesenen Idol würden sich die Sachen noch ein bisschen anders verhalten, was ich sage. Und hier geht es wirklich meistens um Typen, die bekannt oder berühmt sind, weil sie irgendetwas machen und eine grosse Gefolgschaft haben. Meistens auch Typen oder sehr oft, die diesen Menschen an den Lippen hängen. Ja, gibt es in allen Versionen. Aber es ist einfach ein Thema, das mich beschäftigt, zusammen mit einem anderen Thema, das ich eigentlich auch mir habe vorgenommen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr darüber reden will. Jetzt sehe ich gerade, dass für die das schauen, dass meine Kamera ein bisschen schräg ist und dass ich es eventuell ein bisschen korrigieren kann, wenn ich das richtig mache. Yes, es ist so nice mit der Cam, die ihm das anzeigt. Das Thema, das mich auch wegen meiner fundamentalistisch-christlich geprägten Kindheit beschäftigt, das Idol, weil unser Kollege Jesus ist ja das Prototyp vom Idol gewesen, nicht das einzige, aber an dem könnte man das Ganze schon festmachen. Kill your idols, your personal Jesus und so weiter. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich über das ein bisschen mehr reden möchte, über meine schrittweise Emanzipation oder Loslösung von dieser Fundi-Brühe, die nicht drin war, die nicht immer mega schrecklich daherkommt, aber wo sehr viel sehr schädliche toxische Dynamiken in einem aufzwingen und so weiter, wo ich wie einfach auch bis Teenie bei drinnen war. in der Schweizer Freikirchen-Community, wo ich eigentlich mehr möchte darüber reden und auch zum vielleicht anderen Leuten helfen, die probieren, aus dem, nennen Sie es jetzt mal, aus dem Gefängnis oder manchmal nicht empfundenen Gefängnis, wie rauszukommen oder selber spüren, etwas stimmt nicht, es ist mir nicht wohl, ich habe Zweifel. Aber die Zweifel dann dämonisieren und denken, ja, das ist der Find, das ist der Teufel, der mich vom guten Weg abbringen will. Jetzt bin ich schon voll im Thema Freikirchen, aber über das möchte ich auch noch mehr reden. Falls du jetzt das hörst oder dir das gehört und Inputs oder Fragen hast zu diesem Thema, bin ich eh sehr offen. Ich habe schon öfters mich geäussert zum Thema Freikirchen in der Schweiz. Ich habe mich auch satirisch geäussert und auch meine im Podcast mit so einem Thema meine regelmässigen Predigten, wobei ich dort eher eine katholische Kirche nachmache meistens, zelebriert. Und ja, das ist das Thema. Und in diesem Thema in das Thema Idol, weil neben Jesus gibt es ja dann Tausende von Mini-Jesusen auf der Welt. Das sind all die Pastoren in diesen Freikirchen, auch meistens Typen, und dann natürlich auch die Grossen in den Staaten, in den Mega-Churches, die Menschen, die dann wie so wie eine Art eben Propheten leicht gestalten sind, auch natürlich immer, indem sie der schon toxische Einfluss von Jesus auch noch brauchen für ihre eigene Selbstverwirklichung und vor allem in den Staaten, aber eigentlich weltweit alle afrikanischen Länder, wo dort sind infiltriert worden von dem Fundichristentum der Staaten. Dann gebraucht wird vor allem zum Reichtum vermehren und reich werden über ein Prosperity Gospel. Ich hoffe, du bist noch dabei. Einige haben jetzt schon 15 Triggerwörter gehabt, wissen glaube ich genau, von was sie reden, und andere haben vielleicht an einem oder anderen Ort jetzt schon gedacht, was Prosperity Gospel und wieso kommt er jetzt auf das? Er will doch über Idol reden. Genau. Idol. Und aber was mich darauf gebracht ist überhaupt nicht Freikirche gewesen, sondern der Rick Rubin. Auch hier, ich hoffe, dass es durch das, dass Leute sind, die irgendwie auf meinen Podcast kommen, dass viele von euch vom Rick Rubin schon mal etwas gehört haben. Der Produzent, Mitbegründer von Def Jam, Entdecker von allen, vom Jay-Z und wieder Beleber vom Johnny Cash. Das gestört, man jetzt den Namen richtig gesagt hat, hat Johnny Cash geheißen, oder ist das ja, dort habe ich manchmal Probleme. Ja, hast du ihn sicher gesehen, jetzt habe ich das Gefühl, ich meine so einen experimentellen Rapper, wo der Name natürlich als Anspielung gibt. Egal, auf jeden Fall Rick Rubin, so eine Produzenten-Ikone. Und vielleicht ist der auch schon, wenn der nicht mit Musik zu tun hat, auf eurer Timeline irgendjemand erschienen. Ist so ein Typ, der im Moment hat er dann so einen langen weißen Bart und so eine zersauste Frisur. Er sieht für mich eigentlich ein bisschen aus, wie, falls ihr die Folge kennt, von Asterix und Obelix, wo am Druiden Miraculix der Hinkelstein auf den Kopf oder einfach auf ihn draufgeht und er dann nicht mehr weiss, wie man den Zaubertrank macht. In diesem Band, so sieht Rick Rubin eigentlich aus. Und vielleicht hat er den Typ, ob ihr ihn kennt oder nicht, auch schon gesehen. Er sieht eigentlich auch ein bisschen aus wie der Crack Nicholson, also der Jack Nicholson auf Crack. Das ist der Rick Rubin. So mit einer Brille dann auch noch. Und man sieht ihn eigentlich inzwischen nur noch, natürlich aus dem Kontext gerissen, in irgendwelchen kurzen Videos, wo er eigentlich sehr viele Plattitüden von sich gibt. Über Kreativität, über Musik, über Leben insgesamt. Aber die Leute drehen durch. Nicht alle, aber viele Leute finden so, yes, wow, er ist so ein Teacher, er ist so einer zum Aufschauen, er hat so viel erreicht. Und mit meinem verbohrten Zynikerhirn sehe ich all die Sachen, schaue das an, jetzt zum Beispiel beim Rick Rubin, weil er ist jetzt auf der Oberfläche nicht irgendwie ein Demagog oder so, sondern er sagt wirklich interessante Sachen und er hat sicher auch eine gewisse Knowledge und Background, wo er sich darauf stützen kann. Aber insgesamt ist es so, okay, jetzt hat er einfach irgendwie einen Titelspruch gerade gesagt. Aber er sagt es halt dort beim Joe Rogan im Podcast übrigens auch ein sehr guter Indikator, Bullshit-Indikator. Wenn der irgend so eins von diesen Idolen, Personality, egal aus welchem Bereich, hat, wo irgendetwas sagt oder irgendetwas schickt euch einen Link zu einem, der etwas sagt und die googelt den Namen bloß Joe Rogan und Joe Rogan, der grösste Podcaster der Welt, aber auch der grösste Verbreiter von Verschwörungstheorien und Anti-LGBTQ plus und sowieso Plattformgeber von jensten gefährlichen Rechtsradikalen und so weiter, aber überkommt 200 Millionen von Spotify, um dort alle Wochen zu sagen, dass man als weisser Zeissmann ja heutzutage nichts mehr sagen darf vor einem Millionenpublikum. Jetzt bin ich abgeschweift. Aber jede Persönlichkeit, die euch etwas sagt, schaut, die ist relevant oder die findet, das ist relevant und ihr googelt das plus Joe Rogan und die Person ist schon mal beim Joe Rogan im Podcast gewesen, dann könnt ihr jetzt hier von mir ein Zertifikat, eine Behauptung von meiner Seite, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person vor allem Bullshit auch erzählt oder ihre Sache aufbläst oder sich an der Grenze zu der Scheinwissenschaft und zum Gurutum bewegt, sehr gross. Oder müssen es auch gar nicht so hintermalen. Von meiner Seite der Tipp, wenn jemand beim Joe Rogan Podcast war, ist das ein Indikator, dass er sehr vieles nicht checkt und nicht unbedingt ein Indikator, dass das ein Mensch ist, wo man sollte jetzt irgendwie zu ihm aufschauen und sie auf sie rot warten oder denken, das ist ein Lehrer. Ich brauche jetzt das Maskulinum, weil ich wirklich meistens von Typen rede. Und genau, um so Typen geht es oder auch um das Verlangen, das man hat, das Verlangen nach dass einem jemand sagt, wie man es zu machen hat, das, wo mir dünkt es manchmal, vor allem auch junge Männer irgendwie so darauf warten. Darum auch, erklärt auch der ganze Jordan Peterson-Hype, wo einfach ein schrecklich auch kaputter Mensch ist auf verschiedenen Ebenen, aber für viele ein lichtgestaltetes Vorbild ist für viele junge Männer, obwohl er eigentlich seine ganze Karriere darauf hat gebaut, dass er mit transphoben Aussagen das Feuilleton hat triggert. Das ist wie auf dem Rücken natürlich von Transmenschen, die dann auf der ganzen Welt leiden wegen ihm. Unter anderem werden Transmenschen auch umgebracht und so weiter. Also, jetzt hätte ich so eine Triggerwarnung aussprechen und das nicht gemacht. Auf jeden Fall, das erklärt der Peterson-Hype und ähnlich ist es mit dem Rick Rubin, aber natürlich nicht oder noch nicht in so einer Ebene. Aber natürlich auch der Rick Rubin, Stammgast beim Joe Rogan und wird immer und immer wieder zitiert, auch vor allem jetzt in Musikerkreisen. Und für mich ist schon seit Jahren, immer wenn ich die Figur habe gesehen, ich so, das ist genau so eine Figur. Er sagt nicht so schlimme Sachen, aber er sagt plumpe Sachen und es wird wie aufgeblasen. Aber ja, er hat mit den berühmtesten KünstlerInnen von der Welt zusammen geschafft, er muss etwas haben. Könnte aber auch sein, dass was er vor allem hatte, ein Phänomen ist, das ich auch in anderen Podcasts probiere zu erwähnen, und zwar ist das Kreieren von einem Ruf. Also ein Ruf eilt ihm voraus. Er hat das Glück gehabt, zu der richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wahrscheinlich mit einem schwarzen Künstler. Der hat dann mit seinem White Privilege können pushen in gewisse Sachen rein. Der Künstler ist gross geworden und der Rick Rubin ist dann sozusagen der Entdecker von dem Künstler. Nicht etwa der Künstler mit seinem Talent oder seinem Struggle, den er schon vorher hatte, sondern der Rick Rubin. Das ist jetzt ein bisschen verallgemeinert, aber es ist so wie ein Beispiel, wie es könnte funktionieren. Aber weil er das gemacht hat, sagt man ihm etwas, ja, der, this guy, man, you need this guy in your studio. Und es besteht die Möglichkeit, dass der Rick Rubin seit 2 Dekaden oder länger einfach mit seinen Barfuß auf Sofas liegt und irgendwelche Zen-Halbweisheiten vor sich gibt. Und die Leute dann meinen, dass sie jetzt eine mega krasse Weisheit, die zum Erfolg vom Produkt führt. ich höre jetzt im Hintergrund alle Leute, die das Buch von Rick Rubin haben gelesen. Ich sage nicht, dass der nie etwas gesagt hat, was gescheit ist. Ich sage auch nicht, dass der vielleicht in einer gewissen Situation an einem Künstler irgendwie hat einen Weg weisen konnte. Weil ich glaube, als Kreative, und das kenne ich von mir selber, ist man natürlich sehr oft lost, habe ich das Gefühl, nicht alle, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Und natürlich ist es immer gut, eine Guidance zu haben, auch wenn die irgendwie, die kann sogar eigentlich zufällig sein. Aber natürlich ist man als Mensch allgemein, aber sicher als Musikerin oder als Künstlerin am Suchen und dann sagt jemand etwas. Und da hat es sicher Momente gegeben, wo da etwas ist passiert, dank Rick Rubin. Das schließe ich nicht aus, aber für mich ist das wie, gehört das in mein Gesamtthema von meinem Thema vom Glauben an die Verschwörung und vom Glauben an die fantastischen Geschichten, die ich eigentlich seit in Jahren inzwischen auch habe aufgeschrieben und das eigentlich auch mal rausbringen möchte, aber es nie machen. Aber ich bin mehr dran als auch schon. Aber auf jeden Fall, das Phänomen von dem Innenprojizieren ich etwas, auch in Zufall innen, auch in Glück, wo dann dazu führen, dass so Dudes wie Rick Rubin reiche Turbo-Kapitalisten können sein, aber gleich vor einer auch struggelnde Künstler-Community, die oft eher, sagen wir, oder oft links, oft vielleicht aktivistisch, oft eher auf einer sozialen Seite, auch was politisch anbelangt, aber wie als Lichtfigur kann gelten. Obwohl er ein Multimillionär ist, der Parolen rausgibt, wo eigentlich, wenn die Musik davon rausscheint, ist, auch von der jungen FDP könnte sein oder von der jungen Liberalen. Ich schaue geschwind, ob mein Mikrofon noch tönt. Es sieht, ja, es sieht gut aus. Und das der Grund, wieso das so wird, ist, dass Reinprojizieren von Wünschen nach einem Lehrer, nach einem Meister in Dudes hinein. Und das passiert permanent. Und das ist ein Teufelskreis oder ein Gotteskreis, je nachdem, wie man will, weil es verselbstständigt sich. Durch das, dass genug Menschen Sachen in einen Dude reinprojizieren, wird er zu der Gestalt, die die Leute sich gern hätten. Das Problem ist, es ist nur eine Form meistens. Die Gestalt, sie ist eigentlich leer, wird aber auch sehr, sehr gehaltvoll verkauft. Und das ist in dieser Hinsicht gefährlich, weil sobald es ins Politische geht, was es eigentlich von Anfang an auch ein bisschen geht, etwas Sektiererisches überkommt und auch Macht übertragen wird an Menschen, was dann nicht mehr gut wird, zum Beispiel am Donald Trump. Weil der Donald Trump ist genau auch so ein Gefäß, oder die Leute immer mit, ja, aber schon, also, der ist schon ein Showman und so, das ist der Cringe-Grossvater-Grüsel, wo man wie muss an die Weihnachten einladen, weil er irgendwie zur Familie gehört, aber eigentlich alles und denkt, hey, nein, der Mensch geht gar nicht, ein Wunder ist er noch nicht im Knast, aber irgendwie müssen alle tragen. Der Dude, sinnentleerter Dude, der nichts kann, hat genau von diesem Phänomen auch profitiert und profitiert jetzt wieder. Er profitiert sowohl davon, dass die Leute Sachen interpretieren, die er nicht ist, also ihn grösser machen, als er ist, und gleichzeitig profitiert er auch davon, dass er die anderen kleiner machen, als er ist, und seine Macht unterschätzen. Weil er eben eine sinnentleerte, komische Figur ist, gibt es dann die reflektierteren Menschen, die denken, ja, und durch das ist es chancenlos, wie bis im ersten Wahlgang. Wie auch jetzt wieder viele denken, er hat wenig Chance, wobei inzwischen weniger. Aber sie ignorieren das Phänomen vom dummen Hass von der Masse oder der dummen Sensationslust von der Masse, wo dem Gefäß Trump die Macht zubeamen. Und durch das sind es sehr gefährliche Gestalten. Der Rick Rubin ist für mich jetzt einfach ein Aufhänger, weil dort würde jetzt niemand denken, aber jetzt ist es einfach so, dass mein Bauchgefühl der Schwurbelindikator immer so uff gemacht beim Rick Rubin, uff. Jetzt stellt sich heraus, es ist noch nicht gesichert, aber für die Leute, die sich für die Thematik interessieren oder für das Umfeld, wo sich der Rick Rubin auch drin bewegt, gibt es erste Leute, wobei eigentlich schon seit 2017, wenn ich jetzt hier recherchiert, die sagen, dass Rick Rubin eigentlich ein sogenannter Behind-the-Scene-Trumper ist. also Weltbilder und Ansichten vertritt und scheinbar auch spreadet, die einfach nicht cool sind. Und auch hier Spekulation und Hörensagen, aber gleich erwähnenswert finde ich, auch der Kanye West hat in seiner Verstrickung oder in seinem Niedergang im braunen Antisemitismus-Sumpf oder in seiner Verbandlung mit Faschos und Trump und so weiter eigentlich hat bestärkt, dass gewisse Treffen unter anderem durch Empfehlung von Rick Rubin passiert. Also stellt sich jetzt heraus, dass er tatsächlich nicht nur ein bisschen Plattitüden von sich gibt, die dann als Weisheiten verkauft werden, sondern dass er auch tatsächlich eine politische Agenda hat, die vielleicht aber einfach nicht ganz so zur Show trägt in der Öffentlichkeit. Wo er will ja der Gutmenschen-Guru auch für alle sein und weiterhin seine Millionen abkassieren für Dörtlinge mit einer Druidenfrisur. Sorry, meine Nase und Pollen sind keine Freunde. Das ist mal das. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder der andere jetzt das Gefinge hat jetzt so ein bisschen viel Scheit auf Rick Rubin geworfen. Es geht mir weniger um ihn als Person, es geht mir um das Phänomen. Und das Phänomen findet ihr überall, ihr findet es auch bei euch, das Verlangen, dass die Sehnsucht nach einem Idol oder mindestens nach einem Held, nach einer Geschichte. Und es gibt, und ich habe vorher das Weibliche angesprochen, ich glaube, es gibt Bereiche, und wo das kann, positiv sein kann, indem man Leute hat, die etwas schon mal gemacht haben. Indem man Leute hat, die vielleicht aus einer nicht privilegierten Lage Pioniere waren. Nehmen wir ein plakativeres Beispiel, nehmen wir erste Frauen, die studiert haben, Männerdomäne und so weiter. Dort ist das Vorbild sein und die Geschichte von Vorbildern und so, das ist super nice. Aber in dem Spektrum von diesen Propheten, Messien und auch eben Lehrer, Meister, das ist ja auch ein Sujet, was es mega oft gibt, wird es gefährlich. Und gefährlich sage ich, weil natürlich ist es so ähnlich wie das, was ich vorher über Freikirchen gesagt habe, oder auch, was ich auch noch mehr darüber sagen werde. Es sieht nicht immer gefährlich aus und es ist auch nicht immer sofort akut gefährlich. Aber es wirkt oft auch harmlos, aber es ist in der Grunddynamik ist es problematisch. Es erklärt, wieso das problematische Gestalten Aufwind haben. Und es kann auch konkret im Grossen und Kleinen missbraucht werden von diesen problematischen Gestalten und ihrem Umfeld zum Eigennutz betreiben im, sag jetzt mal, besten Fall, das klingt auch ein komisch, zum sein Reichtum vermehren. Das ist eigentlich Macht und Reichtum, das ist so wie das Thema Nummer 1. Es wird natürlich dort sehr problematisch, wo eben irgendwie weiss prägte riesen Ami-Churches zum Beispiel in Uganda dann wie Ableger bekommen und die Exponenten dort dann mit der zum Teil auch sozial schwierigen Lage von den Menschen, die dort sind, dürfen sprechen von Heilung und Fähigkeiten, die sie nicht haben, den Leuten, die sonst schon wenig haben, das Geld abgraben. Dann wird es natürlich sehr hässlich, dann passt der Spruch von im besten Fall ist es nur Geld nicht. Aber in dem Ding ist natürlich auch, gibt's auch dann oft, sehr oft sonst Ausbeutung, es gibt Gewalt, es gibt sexuelle Gewalt, es gibt Ausbeutung, es gibt bis hin zu Mord oder Massen-Selbstmord, alles. Okay, schon wieder passiert, ich hätte es am Anfang so machen, ich schreibe es daher, insgesamt eine Triggerwarnung, spät jetzt, aber ich werde auch noch weiter in diesen Bereichen Sachen ansprechen. Und da gibt es andere auch harmlose Beispiele, die lustigerweise eigentlich ähnliche Typen sind auch. Nehmen wir zum Beispiel den Wim Hof, wo auch so eine Hype hat, oder der Wim Hof, wo der Atemguru, der sowieso lustig ist, dass es Menschen gibt, die ihre Karriere darauf bauen, den Leuten zu sagen, dass sie doch mal könnten aus der Matrix ausbrechen, indem sie schnaufen, auch noch zur Arbeit machen, Breathwork. Haben wir im Podcast auch schon darüber geredet, also mit so einem Tee. Nein, der Atemguru, also bekannt worden, aber auch Iceman, hat irgendwie jenste ganz extreme Experimente gemacht mit Kälte, vor allem, glaube auch mit Hitze, aber glaube vor allem mit Kälte, wie es sein Körper hat ganz steife Temperaturen ausgesetzt. Und er ist einer der Hauptschuldigen, wieso jetzt die Hälfte der westlichen Konsumkids oder Boomers in Eiskessel reinsteigen alltag und denken, sie würden mit dem wirklich irgendwelche Probleme lösen. Auch hier wieder, ähnlich wie beim Rick Rubin, ja, gegen niemand etwas so einbadet. Ich finde es selber geil, nach der Sauna in ein kaltes Bad und dann die Kontraste von Temperatur. Ich finde auch, es gibt dann so wie die Muskelentspannung. Es gibt sicher auch wissenschaftlichere Approaches an das Ganze. Und ich sage nicht, dass das per se etwas Schlechtes ist, wenn man in kaltes Wasser reingumpelt, aber es ist per se auch etwas, was auch immer gefährlich ist. Und also, wenn man permanent in Eiswasser reingumpelt, es gibt auch Fälle von Leuten, die dann Kreislaufproblem, sagen wir es mal so, mindestens haben bekommen. Es ist nicht ohne, seinen Körper permanent Extremtemperaturen auszusetzen. Auch wenn einem der Wim Hof erzählt, dass wenn man das genug lang macht, dass man dann ein genug starkes Immunsystem hat, um auch anders zu überbrücken. 90% vom Hype um Wim Hof, von Leuten, die in seine Kurse pilgern und was auch immer, ist mit dem gleichen Phänomen verbunden, wo ich am darüber reden bin, nämlich das Idolphänomen, das Vaterfigurphänomen, das Messiasphänomen. Ich kann übers Wasser laufen, ich kann ins Eiswasser reintauchen, Wim Hof. Also Leute zahlen dann für ein Lager, also in so einen Kurs zu gehen, würde mich auch wundern, wie viel das sie zahlen. Aber ich nehme an, viel. Ich glaube, der Wim Hof lebt sehr gut von all den Leuten, die mit den verschiedenen artigsten Problem zu ihm kommen und die Lösung ist dann in Eissee reinbaden. Natürlich ist das Ganze noch viel wissenschaftlicher, werden die Anhänger innen sagen. Aber 90% von den Effekten, die dort um das herum passieren, ist die Idealisierung und somit auch Idealisierung von gewissen Sachen, die der Mensch sagt. Dass man wie der Wunsch hat, es ist auch dort wieder, es ist der Wunsch zum einen der Not, dass es jemanden gibt, der etwas herausgefunden hat, um die vielen kleinen und grossen Probleme vom Alltag zu lösen. Wo ich nicht sage, dass das nicht ein Struggle ist, vor allem für Menschen, die nicht privilegiert sind. Aber es ist der Wunsch, dass es jemanden gibt, der ihm kann sagen kann, schau hier. Und ich kenne den Wunsch von mir selber. Der Wunsch nach einfachen Erklärungen, der Wunsch nach überschaubare Erklärungen und auch der Wunsch nach einem Erklärer, nach einem Lehrer. Und es ist eigentlich ja auch genial, oder? Du machst, eben wie gesagt, etwas ganz Normales wie Schnaufen. Es geht sehr oft auch um das Schnaufen bei dem Wim Hof. Es hat dann auch hunderte von Nachahmern, die dir auf dem Internet erzählen, wie du sollst schnaufen. Und mit Schnaufen, eigentlich die Vermarktung vom Schnaufen, also es ist, er macht richtig Cash mit dem. Und von außen betrachtet ist so, ja, okay, unbedingt. Nimm dein Eisbad, schau zu deinem Körper, schau zu dir, Selfcare, mach dein Ding, vielleicht sogar in einer Gruppe, das ist sicher lustig, das verstehe ich schon, aber von außen betrachtet, wenn man dann das sieht, wie sich es noch eigentlich um eine Person und um eine Art Kult rankt, und dass durch das eben wieder die toxischen Dynamiken können entstehen, wie zum Beispiel, dass du beim Hof mindestens materiellen Nutzen hat von Leuten, die eigentlich irgendeinen Pain haben, aber auch allgemein, dass man von Grenz- oder eben auch pseudowissenschaftliche Sachen glauben, dass man und durch das entweder schon aus einer Ecke kommt, wo sag jetzt mal, Medizin grundlegend misstraut oder in die Ecke hineingeht. Kann gehen. Auch wenn der Wim Hof, ich weiss, am Anfang hat er sich untersuchen bei diesen Experimenten, hat er sich verkabelt von irgendwelchen Ärztinnen. Aber insgesamt ist sehr auch ein pseudowissenschaftlicher Aspekt dabei, wo wir, wie wir in Corona haben gesehen, aber wo eigentlich immer ein Problem ist, weil Leute sich selber gefährden in gesundheitsgefährdenden Situationen oder auch ihre Mitmenschen können gefährden, indem sie dann das eigentlich gefährliche Gedankengut auch ihrem Umfeld probieren, schmackhaft zu machen oder je nach Machtposition auch aufdrängen. Gut, eine halbe Stunde geredet. Ich will denke, einen kleinen kürzeren machen, das mal von der Redeschwelle. Vielleicht persönlich, genau, wieso dass mich das vielleicht auch triggert, so persönlich möchte ich jetzt nicht werden, aber ist sicher die angesprochene Freikirche Kindheit ist, dass man dann entweder, natürlich, ich habe schon Gespräche gehabt mit Leuten, die immer noch in Freikirche Umfelder sind, wo natürlich dann mir Sachen gefeedbackt haben, dass ich halt auch vielleicht auch eine Art Verletzung oder Prägung aus diesem Umfeld habe und darum das so als toxisch empfinden und so weiter. Glaube ich persönlich nicht. Aber aus meiner Optik wird dann schnell einig, oder ist das wahrscheinlich ein Grund, wieso dass ich glaube, oder auch Leute, die mir zulassen und finden, das macht irgendwie in seiner ganzen Verzettelheit Sinn, eine gewisse Antenne haben für, nennen wir es mal einfach harmlos und verallgemeinern Geschwurbel oder den Phänomen, den ich jetzt gerade davon geredet habe. Dass ich eine Antenne dafür habe, wenn etwas von einem Interesse in eine Verblendung hineingeht, wo es dann eben auch gefährlich werden kann. Und für mich liegt in dieser Dynamik, in dem Glauben an Geschichten und das Vertrauen an, sagen Sie jetzt gerade, Führerfiguren, das Elend von der Menschheit begraben. Ich glaube, dass sehr viel kleines und grosses Elend, gesellschaftliches, familiäres, individuelles, aber auch historisches Elend, darauf zurückzuführen ist, dass Leute in einer Gruppe eine fantastische, um es unangebracht positiv auszudrücken, Geschichte haben geglaubt, an einem fantastischen Geschichtenerzähler. In wenigen Fällen jetzt historisch auch Geschichtenerzählerin. Das Ganze ist, wie ich es jetzt schon ein paar Mal angetönt, ist immer auch verbunden mit toxischer Männlichkeit, wo natürlich ein Treiber ist, hinter sehr vielen Movements, die destruktiv am Wirken sind gegen Demokratie, momentan, wo auch schon immer eine ist, war. Der Wunsch nach einem starken Mann oder nach einem strengen Vater und so weiter, hat immer mit geschwungen, oder besser gesagt, der Mythos, das gefährliche Märli, das Gefährli. Und ich habe das Gefühl, dass das Denken zu überwinden mega wichtig wäre in allen Belangen. Eben, wir sind jetzt im historischen angelangt. Natürlich habe ich einmal mehr vom Hitler geredet, wo ja auch so ein Prototyp ist, wo auch so eine Lichtgestalt ist, wo immer noch eine ist. Also wie mir jetzt, also ich meine natürlich in einem sehr zynischen Sinn, aber es ist nun mal einfach so, dass ich inzwischen auch wieder unter anderem der Band Kanye West plötzlich positiv von äußern über den Dude. Es ist auch so, dass sämtlich 90% von der Dokumentationen über den Dude und seine grusigen Monsterfreunde eigentlich auch heroisierenden Aspekte immer haben. Neben dem, dass man sagen will, wie schlimm das war, schwingt auch immer mit, wie krass das war, was eben auch zu dieser Thematik gehört. Und man könnte das übertragen, du könntest das übertragen auf so viele Sachen, die im Alltag passieren, im Kleinen und im Grossen. Man könnte es übertragen auf das, was jetzt gerade wieder einmal mehr aufgedeckt wird mit dem P. Diddy und seiner scheinbar, ich weiß nicht, wie weit das die Ermittlungen schon sind, Sextrafficking, Übergriffigkeit, Missbrauch, im grossen Stil mit noch anderen Dudes, die sie involviert waren. Das ist ein Beispiel, ein Schlimmes, wo aber all die Beispiele könntest du nehmen, von Lichtgestalten, die so eine Macht haben bekommen und ihre Geschichten und der Mythos sie zu etwas gemacht haben, was schlussendlich für alle gefährlich ist. Und ich glaube, oder ich hoffe und glaube, ich weiß noch nicht genau, wie das wird passieren, aber dass ein weiterer Schritt für die Entwicklung der Menschheit in eine gesunde, in eine gleichberechtigtere, in eine aufgeklärtere, in eine freiere Welt wird sie sich zu lösen von der Fokussierung auf so Gestalten. Was interessant ist, weil im Moment schon immer die ganze Popkultur ja auch von dem lebt und es natürlich ja auch einen Teil gibt, wo das Unterhaltung ist, wo das irgendwie auch einen gewissen Sinn macht und auch eine gewisse Positivität kann haben, aber als Grundphänomen wird das viel kritischer hinterfragt werden. Das ist Starkult. Und zwar werden die Menschen dazu gezwungen werden, das zu machen. Man hat ja schon, es ist ja schon passiert, man hat schon Sachen überwunden, man hat Monarchien überwunden, man hat eine Trennung von Kirche und Staat geschafft, die eigentlich immer auch an Figuren ist aufgehängt waren. Das waren immer Könige und Päpste und was auch immer gewesen. Der Papst gibt es noch mit seiner ganzen toxischen Kackscheisse, die er rauslässt und als Heiliger verehrt wird. Aber insgesamt hat man schon Schritte gemacht, die Glaubensschemen zu durchbrechen. Aber erstens sind sie noch in sehr vielen Bereichen und überall auf der Welt noch rum. Und zweitens sind sie eben auch toxisch im Sinne von, dass sie auch immer wieder kommen. Also sie sind da, das Grundbedürfnis ist da nach diesen Dynamiken und es bricht immer und immer wieder aus. Und die einzige Möglichkeit, das zu überwinden, und darum meine ich, der Mensch wird gezwungen werden, ist, der Mensch muss das begreifen, dass das so ist, und Konzepte dagegen finden. Ich habe keine ganz klaren Konzepte, aber ich glaube, dass die Erkenntnis ein erster Schritt zu der Lösung ist, dass man begreift, dass die Dynamik gefährlich ist und verantwortlich, ich sage es so raus, für Milliarden von Menschen oder Millionen, zig Millionen Menschen, die sie umgebracht wurden. Dass das muss gestoppt werden. Und im Moment habe ich das Gefühl, wir leben in einer Zeit, jetzt nicht nur auf das bezogen, sondern auch sonst, wo ich eine Hoffnung habe, dass durch das, dass wir Knowledge haben und sie mega schnell verbreiten können. Und auch sehr vieles doch auch ist passiert in Sachen Aufklärung, Emanzipation, immer noch zu wenig, aber vieles ist passiert, dass man gewisse Sachen können schaffen ohne zu reaktionieren, also ohne das Zurückkehren in ganz schlimme, mörderische Gesamtheitsabfacken. Muss man so nennen, dass es möglich wäre, dass man kann sagen, okay, wir lernen, dass wir erkennen das Phänomen, sagen wir jetzt mal auf einer philosophischen Ebene, und es gibt Leute in der Politik und so weiter, die das aufnehmen und dem Sorge tragen, und das wird wie erkannt und es wird Prävention betrieben, wenn es schlimm wird. Die Befürchtung ist aber, dass wie immer und wie so oft, dass es wie zuerst immer den Rückfall in Krise braucht, um zu sehen, wie schlimm das war, um nachher wieder einen Schritt weiter zu überwinden, was ich jetzt hier einfach so daher sage, aber was das Schrecklichste ist und eigentlich auch eine grosse Angst von mir, jemals in Zuständen zu leben, wo eine Figur und das Denkschema von dieser Figur und das Umfeld so viel Macht hat dort, wo ich mein Leben habe, dass das Leben für alle, die nicht mit dieser Figur verbandelt und sie und ihre Unterwürfung sind, toll wird, wie das so oft in der Geschichte immer wieder ist passiert, wie das auch in gewissen Erdteilen immer noch passiert, wie das zum Beispiel im Moment gerade in Russland passiert, wie das in den Staaten droht, wieder mehr zu passieren, durch das, dass der Trump gewählt wird und an sehr vielen anderen Orten auch, wo durch eine Verblendung eine Lichtgestalt gewählt wird, wo aber eigentlich ein gefährlicher Unterdrücker ist, wo einem Grossteil von Menschen das Leben zur Hölle macht, um die eigene Macht auszubauen. Und ich habe Angst, dass, wie wir es jetzt sehen im Moment, wie die Stimmung ist, dass die Leute immer und immer und immer wieder in das Schema hineinfallen. Jetzt fängt meine Nase noch an zu laufen, dank der Pollen, wo wir laufen. Und ich sehe das so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen mein Thema, wo ich probiere, darauf aufmerksam zu machen, wo vielleicht zum den Bogen für die letzten 5 Minuten zu machen, zu dem, was ich im Moment probiere, darauf aufmerksam zu machen, neben so vielen Formen von der Diskriminierung und von der Unterdrückung, die es gibt, ist der Antisemitismus die tödlichste oder die urförmigste Form. Und der Anstieg von Antisemitismus ist ein Indikator für das weltweite Eintreten in so eine Phase, wie ich es erwähnt habe, wo es wieder den Bach abgeht mit unsäglichem Elend, Tod und Verwüstung. Oder kann gehen. Und vor dem probiere ich irgendwie zu warnen. Wie gesagt, hört meine 2 letzten Podcast-Folgen, wo ich über Israel und Antisemitismus rede. Antisemitismus wird, wie man jetzt täglich sieht, auch nicht erkannt von den meisten Leuten. So dass die meisten Leute, jetzt auch mir, auch Leute aus der Linken, wo ich mich eigentlich zugehörig fühle oder habe gefühlt, wie ich immer muss sagen, sofort sagen, jetzt kommst du mit der Antisemitismus-Keule und dann darf man ja nichts mehr sagen. Man darf Israel nicht kritisieren wegen der Antisemitismus-Keule. Und anstatt dass sie würden sehen, dass sich die antisemitischen Vorfälle überschlagen, dass sie ausbrechen, nicht weil es neu ist, sondern weil es jetzt wieder en vogue ist, zynisch ausgedrückt. Anstatt zu sehen, wie schlimm das ist, sagen, jetzt kommt immer die Antisemitismus-Keule, anstatt zu sehen, dass permanent antisemitische Ausbrüche sind und darum eigentlich muss geschrauen werden von jedem humanistisch denkenden Mensch. Und das ist die Urform von diesem Abfuck. Und ich probiere, gegen das anzukämpfen und nehme zum Beispiel im Moment in Kauf, dass Leute von mir glauben und inzwischen glaube zu wissen, es hat sich verbreitet wie so eine Geschichte, dass ich sogenannten Genozid an der Zivilbevölkerung gut finde. Was ich auch schon erklärt habe, wieso dass das Wort ein No-Go ist in Bezug auf das, was in Israel und Palästina passiert. Aber dass Leute mir vorwerfen, ich habe keine Empathie oder selektive Empathie, keine Empathie mit den zivilen Opfern vom Krieg in Gaza, der im Moment passiert. Währenddem ich traurig und betrübt bin über das Elend, das dort ausbricht und schon jenste Mal habe gesagt, dass ich solidarisch bin mit der nicht beteiligten Bevölkerung, vor allem mit Kindern und Frauen in Palästina, die jetzt müssen leiden und ich auch will, dass die Situation aufhört. Aber die Art, wie darüber geredet wird und wie argumentiert wird, so falsch, so von Antisemitismus bezogen bis zu offiziellsten Stellen, bis hin zu der SP ist, dass ich gegen das permanent muss anschreien. Und ja, um einfach auf das einzugehen, im Moment ist das mit dieser Waffenruhe, die sich alle wünschen, dass die Waffen schweigen, aber es wird dann wie darüber geredet wird und wie der Guterres redet, der auch hat gesagt, ja, das ist halt nicht in einem luftleeren Raum passiert, Massenvergewaltigung von jungen Frauen. Schrecklich, was überhaupt gesagt wird. Jetzt redet man von einer Waffe, wo natürlich jeder möchte, dass es keine Gewalt gibt, aber wir reden von irgendwelchen Kompromissen oder Übereinkommen mit meuchelmördend vergewaltigenden Terroristen von der Hamas. Als wäre das eine Option, mit denen überhaupt irgendetwas zu verhandeln oder davon auszugehen, dass die irgendetwas werden einlenken oder etwas Humanistisches machen. Die Verblendung ist gross, aber ich gehe jetzt nicht zu fest auf das ein. Dass, ja. Aber dann gibt es auch Fragen, ja, wieso denn so das Thema? Zum einen habe ich es jetzt hergeführt, zum anderen habe ich es auch schon angedeutet, dass es ja nicht einfach reine Altruismus oder Sorge um die jüdische Community ist. Die ist da, die ist riesig und ich solidarisiere mich auch. Aber natürlich, es ist auch Egoismus im Sinn von, wenn Antisemitismus ansteigt, wenn die Irrationalität, die mit dem Thema Geschichte, Verschwörungsdenken und Führerfiguren zu tun hat, die ich heute habe probiert davon zu reden, wenn das ein Niveau erreicht, das alltäglich und gefährlich ist, das drücke ich ein bisschen komisch aus zum Schluss, ist es gefährlich für alle. Es ist gefährlich für alle. Antisemitismus verfolgt in erster Linie jüdische Menschen und will die vernichten und in zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Linie alle, die nicht auf einer gewissen Linie sind. Also am Schluss leiden alle darunter. Es ist eine Selbstzerstörung der Menschheit, die droht. Und vor der probiere ich zu warnen. Habe ich jetzt das gesagt, was ich will? Wahrscheinlich schon. Mein Mund und Hirn trocknet aus, meine Lippen auch. Das war die Folge. Yes, bis ich die dann aufgeladen habe, so gibt es schon wieder Angst zu reden. Danke fürs Zuhören. Ja, ich weiß gar nicht, das sagen so Zeuge, ja, am Schluss lasst den niemand mehr zu. Aber ihr dürft es gerne auch ein bisschen sharen und followen und liken und machen, wenn ihr es irgendjemand seht. Vielleicht auch mal noch die alten Folgen hören. Ich muss selber auch wieder mal hören, was ich dort alles erzählt habe. Yes, merci und tschüss zusammen.